Leute, hier vorne zu stehen und zu sehen, euch in die Gesichter zu schauen, ist einfach cool. Wisst ihr das? Das ist echt cool. Ich könnte so weiter stehen bleiben und einfach genießen. Gott ist einfach gut. Ja. Okay, vorweg, bevor wir einsteigen. Aufbruch zur Veränderung, alte Spuren verlassen, so ungefähr das Thema. Und bevor ich dann dieses Jahr wieder vielleicht mal angesprochen werde, hey, wir stehen politisch in einer Herausforderung und so weiter, lade ich dich Folgendes ein zu tun kommende Woche. Parteiprogramme zu nehmen, ja, eine Bibel daneben zu packen, abzugleichen und dann darauf zu achten, dass du ein Kreuz setzt, nachdem du gebetet hast, damit unsere Kultur in Deutschland christlich geprägt bleibt, okay? Ich glaube, das ist unsere Verantwortung. Ja, wir haben ja das Kreuz bei Christus schon gesetzt. Super. Und alles Weitere, hey, Gott wird dir sagen, was zu tun ist. So, Themawechsel. Okay. Heute geht es um Folgendes, Aufbruch zur Veränderung. Ah, warte mal. Also in Matthäus Kapitel 28, 16 bis 20 steht Folgendes. Dann gingen die 11 Jünger nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Als sie ihn sahen, beteten sie ihn an, aber einige zweifelten immer noch. Jesus hatte im Vorfeld etwas getan. Er sagt, hey Jünger, geht dahin, ich komme zu euch. Das ist Finale für Jesus auf der Erde. Ein finaler Moment. Und er sagt, kann sein, dass auch noch andere waren, 12. Er hatte ja 12, in die er sich investiert hat. Ja, ganz bestimmt in diese 12. Aber viele andere haben auch gelernt und haben auch, sind gejüngert worden. Auf jeden Fall steht man da jetzt auf dem Berg. Jesus ist da, Ölberg. Und ich glaube, es lag was in der Luft, ja, bei diesem Treffen auf dem Berg. Sie müssen gefühlt haben, hey, hier passiert gleich was. Finale Worte. Wenn ich an finale Worte denke, jemand liegt im Sterben, finale Worte. Aussöhnen, hingehen, etwas gut beenden. Was hat er gesagt? Wie ist er gegangen? Ja, da reden wir ja von. Und hier, Jesus auf dem Berg, finale Worte. Einige zweifeln. Erstaunlich, nicht wahr? Sie haben ja Jesus begleitet, die Jünger. Von seiner Geburt an wussten die, wie er geboren wurde. Sie haben gesehen, wie er göttliche Dinge gemacht hat. Sie haben gesehen, wie er allwissend ist, allmächtig, allgegenwärtig. Sie haben gesehen, wie er die Natur bändigt, auf dem Wasser geht. Sie haben gesehen, wie er in Räumen erscheint und wieder geht. Wie er mitten in der Menge auf einmal unsichtbar wird. All das haben sie gesehen. Göttliche Dinge. Und sie stehen da, finaler Moment, gleich passiert was, ne? Muss ja was passieren. Und sie zweifeln, einige zweifeln. Obwohl sie alles live erlebt haben. Lass uns kurz in einen anderen Text eintauchen. Also in Kapitel 9, auch Matthäus. Ich meine, das war 9. Ja, lesen wir gleich. Jesus lief ja, bevor das zu diesem Moment kam, durch die Gegend. Und diente und machte und tat. Jünger begleiten ihn. Und als er an dieser Passage auf dem Weg zu dem Ort war, wo er wohnte, kommen zwei Blinde angelaufen. Ich weiß nicht, wie sie angelaufen kamen, sie waren ja blind. Zwei Blinde. Sie haben gehört, Jesus kommt, sie sind losgelaufen. Sehr gefährlich, oder? Ohne, dass jemand sie an die Hand genommen hat. Zwei Blinde. Jesus, heil uns! Und dann finde ich, also ich habe das gehört und dachte, wow, wie interessant ist das? Guck, sie hätten ihn ja auch schon eine Woche vorher hinterherlaufen können, oder? Jesus geht nicht bei und sagt, Leute, wartet mal, kommt morgen wieder. Morgen ist euer Tag. Jesus sagt ihnen auch nicht, hör mal, habt ihr denn was gelernt durch eure Blindheit? Habt ihr Charakterbildung betrieben, seid dem Charakter verbessert worden? Ja, habt ihr gelernt, was das jetzt, diese Krankheit, euch lehren sollte? Gar nichts. Er hat auch nicht gesagt, jetzt seid ihr würdig, geheilt zu werden. Gut, jetzt ist ein guter Moment. Auch nicht. Und dann habe ich das so gehört und dann knallte das so rein bei mir. Guck, was er da sagt. Jesus ist so genial. Und das haben wir heute schon gehört, die ganze Zeit, ne? Dieses Thema. Da berührte er ihre Augen und sagte, was ihr mir zutraut, das soll geschehen. Krass, oder? Was ihr mir zutraut. Nun, heute das Wunder des Hauses. Es gibt andere Wunder. Frage, was traust du Jesus zu? Das wird geschehen. Und das hat mich so überrollt, wo ich das gehört habe. Ich dachte, boah, Wahnsinn. Und Jesus legt die Verantwortung ja in mich hinein. Was traue ich ihm zu? Okay, heute geht es darum, unsere Spur ein wenig zu ändern, aus dem Alten rauszukommen. Schaut, in der Vergangenheit war das so, wie kann ich Jesus gut folgen? Wir haben ja Gottes geschriebene Wort, das sind Menschen, unsere Vorbilder. Wir haben gesehen, wir können sehen aus der Bibel heraus, wir können es anfassen und nachvollziehen, wie sie das umgesetzt haben, was Jesus an diesem finalen Moment auf dem Berg seine Jünger beauftragt hat zu tun. Ja? Über die Jahrhunderte hinweg gibt es Beispiele, massenweise Menschen, die den Auftrag ausgeführt und umgesetzt haben, den Jesus ihnen da gegeben hat. Wir schauen ihn uns gleich an. Und jetzt aktuell in unserem Umfeld gibt es auch Menschen, die den Auftrag Jesu umsetzen. Und wenn ich noch immer nicht weiß, wie das geht, wie ich das machen kann, kann ich da lernen, oder? Und es bei ihnen abschauen. Und mir fällt hier wieder nur der Satz ein, in dem Ganzen, was ihr mir zutraut, das wird geschehen. Ja, was ich Jesus zutraue, wird passieren. Also, wir kennen liebgewordene Pfade, so schienenhaft ausgelaufene Wege, ja. Wir beginnen unseren Tag in so einem gewissen Rhythmus und laufen so einen Trott. Und es fällt uns schwer, eine Veränderung reinzubringen. Wir benutzen häufig alte Denkmuster. Ja. Und dann, was passiert eigentlich, wenn Jesus in unser Leben reinkommt? Da findet eine Veränderung statt. Okay, wie bringe ich das jetzt raus? Es gibt im Alten Testament Menschen, wo Jesus, also sie hatten vorher ein Leben und dann begegnet Gott ihnen und sie verlassen den gewohnten Weg. Und gewohnten Weg, kennst du Feldwege? Da sind so Spurrillen drin, ne? Oder wenn mit Kutsche immer wieder denselben Weg gefahren wird, tiefe Spurrillen. Du kannst die Augen schließen, Pferd laufen lassen, das kommt immer an, weil es geht immer so lang. Und wenn Jesus begegnet, ändert sich was. Wenn Jesus uns begegnet, muss sich was ändern. Schau, drei Beispiele aus der Bibel. Da ist Mose in Ägypten. Mose kommt in so einen Adelstand hinein. Er geht eine bestimmte geprägte Spur, sie ist vorgelegt im Adelstand. Er bekommt einen Unterricht, er bekommt eine Position, einen Stand, eine Autorität und so geht er den Weg, ganz normal. Das ist, er weiß, wo es lang geht. Dann empfindet er etwas, muss geändert werden. Nun, er macht es aus sich heraus. Er muss abhauen, selbst entschieden, ne? Aus sich heraus eine Entscheidung getroffen. Eine gute Entscheidung. Er wollte was Gutes machen. Danach kommt die nächste Spur. 40 Jahre in der Wüste Schafhirte. Ich kann mir vorstellen, er hat sich damit abgefunden. Er konnte in Ägypten nicht klarkommen als Jude, jetzt Schafhirte, 40 Jahre lang. Er läuft einen Weg, eine Spur, 40 Jahre lang Hirte. Und Gott hatte aber einen Blick auf ihn, weil er sein Herz gesehen hat. Keine Ahnung, warum das so war, aber eine Begegnung, was passiert? Mose wird komplett aus der Spur herausgeholt und begibt sich auf einen Weg, wo er das Ende nicht wirklich kennt. Er sagt, Gott, ich kann nicht, ich kann überhaupt nicht. Meine Fähigkeiten habe ich verloren, die ich hatte, alles weg. Wie soll ich da hingehen und engagieren, weil er konnte das vielleicht erahnen, welche Verantwortung auf ihn zukommen könnte. aber er ist gegangen, Spur gewechselt. Und sein Handeln hat Auswirkungen über hunderte von Jahren bis jetzt hinein, oder? Was wäre, wenn er das nicht gemacht hätte? Geschichte wäre anders verlaufen. Dann haben wir den Abraham. Ein Mann, der wohnt in irgendeiner Stadt, gewöhnlich wie alle anderen auch, macht die Dinge, die auch alle anderen machen, hat sein Geschäft, hat Familie, läuft einen geprägten Pfad entsprechend der Kultur. Dann kommt Gott, spricht in ihn hinein: Abraham, folge mir, geh raus. Ja, geh raus, verlass diesen Weg. Abraham tut das. Er fährt quasi aus dieser tiefen Kuhle, aus diesen Furchen raus. Und da ist eine Fläche und da gibt es aber keinen Pfad, dem er folgen kann. Er geht einfach los in Richtung, die Gott ihm genannt hat, so ungefähr. Eine Veränderung findet statt, er schreibt Geschichte, die hat eine Auswirkung bis heute, oder? Lass uns noch einen Mann anschauen, Apostelgeschichte. Neues Testament, Apostel Paulus, auch wieder. Ein Mann in seiner Kultur auf einen Weg gesetzt, auf einen Pfad vorgeschrieben, er wusste genau, wo er hinkommt. Er wäre ein Pharisäer geworden. Er wäre oben irgendwo angelangt in der Gesellschaft, er hätte Autorität, er würde Urteile sprechen, er würde lehren, er wäre angesehen gewesen, nicht wahr? Das war seine Spur, in der er lief, in der Kultur, in die er gepflanzt wurde, und er wusste, wo er sein wird. Und er ging den Weg konsequent. Dann kommt Jesus, begegnet ihn, haut ihn komplett um, wusste Paulus über die Konsequenz vielleicht, wenn er die Spur verlässt und Jesus folgt und gehorsam ist, kann ich mir gut vorstellen, dass er wusste, welche Konsequenzen das haben wird. Ja? Ablehnung, Ausgrenzung, wenn er tut, was Jesus ihm beauftragt hat zu tun. Schmerz, keine Ahnung, Leid, kann ich mir alles vorstellen. Er hat es getan, er ist aus der Kuhle raus. Und er hätte ein gutes Leben haben können, wohlhabend, ein tolles Haus, Anerkennung, all das. Er ist raus aus dieser Furche und ist Jesus gefolgt. Frage an uns Christen, an mich ja auch, nicht wahr? Warum fällt es uns schwer, diese liebgewonnenen Pfade zu verlassen? Ne? Ich kann das für dich nicht beantworten. Du kannst es für mich nicht beantworten. Weißt du, dieses, ich weiß, Wochenende, Sonntag, ich liebe Gottesdienst. Dann kommt der Alltag und so habe ich meine christlichen Rituale. Ist das wirklich das, was Jesus, die finalen Worte, was das spiegelt, das, die finalen Worte wieder, die Jesus ausgesprochen hat? Ha, ich glaube nicht. Trifft es nicht ganz. Und die andere Frage, die sich da einschließt, ist, was ist, wenn wir Gottes nicht gehorsam sind und nicht tun, was Jesus uns beauftragt hat zu tun? Was passiert mit den Menschen um uns herum? Welche Folgen hat das für sie? Schau, ich als Christ versöhne Gott. Ich habe ein gutes Ende, oder? Ich werde Jesus bald real sehen. Ich werde in Ewigkeit weiterleben bei ihm, ja. Was passiert aber mit den anderen Menschen, die Jesus nicht so kennen wie ich, die in ihrer alten Spur verbleiben und nicht herausgefordert wurden, sich zu ändern oder den Weg zu wechseln? Ja? Warum fällt es uns und mir auch schwer, mal anders zu handeln, andere Zeitpläne zu setzen? Ich habe ein bisschen geguckt, Psychologie, was sagt sie dazu, so Internet, ne? Da gab es so drei Antworten, was uns hindert, Spur zu wechseln oder in alte Gewohnheiten reinzufallen. Einmal ist es unbequem. Also der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das ist bei einigen ausgeprägter als bei anderen, aber grundsätzlich mögen wir unsere Routinen und halten auch oft dann noch an ihnen fest, wenn wir wissen, dass sie uns nicht gut tun oder andere verletzen. Der zweite Grund ist Angst. Angst vor dem Ergebnis. Unsicherheit kann ein Grund sein, warum sich jemand nicht ändert. Wenn wir etwas Neues ausprobieren, wissen wir vorher nicht, wie das Ganze ausgeht. Das ist vor allem für Menschen ein Problem, die gern alles unter Kontrolle haben. Ja? Ich habe Kontrolle. Oder dann gibt es noch eine dritte Art Mensch oder Denken. Man fühlt sich einfach im Recht. Eine weitere Möglichkeit ist es, dass die Person schlicht und einfach nicht findet, dass sie etwas ändern sollte. Sie fühlt sich vollkommen im Recht und findet sich selbst so gut, so wie sie ist. Das ist einmal völlig wertneutral, oder? Aber wenn wir Jesus begegnen, kann man nicht wertneutral bleiben. Das ist unmöglich. Lass uns zu dem ganzen Text nochmal zurückgehen. Matthäus 28, 18 bis 20. Da sind Zusammenhänge aufgeführt. Ganz interessant. Da heißt es, Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, zu denen, die gewartet haben, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht und macht alle Völker zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis an das Ende der Zeit. Ganz, ganz, ganz klare Anweisung, oder? Ganz einfach und simpel und klar. Ganz einfach. Menschen jüngern, anschließend taufen, mit dem Heiligen Geist taufen, sie lehren und ihnen beibringen, wie sie als Christen leben sollen. Also, Frage, wie klar ist dieser letzte, finale Auftrag von Jesus in mir drin? Wie klar habe ich das präsent, so zu leben und im Gehorsam das zu tun, wozu Jesus uns beauftragt hat, zu tun? Ja, das ist wieder, die Antwort kannst du dir selbst geben und ich mir. Jesus hat ja nicht nur das gemacht. Er hat die unterschiedlichsten Menschen angezogen und er hat von ihnen auch einiges verlangt. Er hat von ihnen verlangt, eben von diesen Jüngern, von seinen Nachfolgern, ihr eigenes Leben aufzugeben, ihren Besitz aufzugeben und ihre Träume aufzugeben. Das ist ja mit in dem Auftrag mit drin. Ja, ich meine, ich habe auch Dinge, die ich echt gerne mag. Aber Jesus hat mich zu bestimmten Sachen aufgefordert. Nun, heißt ja nicht, dass er sagt, lass alles los. Er hat uns auch im Austausch etwas angeboten, nicht wahr? Wir leben nun einen kurzen Moment hier und genießen den kurzen Moment manchmal so stark, dass wir es vergessen, uns zu fragen, Gott, wie lebendig ist der Auftrag Gottes in mir, Jünger zu machen, aktiv zu investieren in Menschen. Und Jesus hat uns angeboten, ewiges Leben. Und die Jünger damals haben das ja geschmeckt, gefühlt, anfassen können, wie das ist, mit nichts einfach loszugehen in der Autorität Jesus, versorgt zu sein, sein Wort zu predigen und Wunder und Zeichen zu erleben, ne? Haben sie erfahren können. Sie haben das gefühlt, sie haben es anfassen können. Das geht ja uns nicht anders, wenn wir das auch so ausführen würden. Genau. Nun, wenn wir das machen, kennst du das auch? Wenn du sagst, da ist jemand, du redest über Glauben und dann sagt man so, ja, komm zur Kirche. Kennen wir doch, ne? Hey, komm doch zur Kirche, hör dir das mal an. Schön. Gut, dass wir das machen, immerhin. Habe ich auch so gemacht und mache ich immer noch. Und wir diskutieren zu Hause, hey Alex, hör mal, sag mal, was redest du da? Ne? Wir tauschen da aus. Oder wir sagen dann, du musst Buße tun, folge Jesus. Weißt du, tu Buße, folge Jesus. Oder hey, du komm doch bitte mit zur Kirche. Was machen wir mit dem, wenn wir so zu den Menschen sprechen? Ist das wirklich das, was Jesus gemeint hat? Das ist so etwas wie, sich selbst aus der Verantwortung herauszunehmen. Ja? Jüngerschaft zu Jüngern ist was anderes. Wir sagen nämlich dann so mal, hey, komm raus, an uns vorbei, geh zu Jesus. Oder komm raus, geh zur Kirche. Und wir sind aus der Verantwortung ein bisschen heraus. Jüngerschaft ist was anderes. Guck mal, der Paulus, der hat es echt begriffen und der spricht das wörtlich aus und er hat das auch so gelebt. Und nicht nur der Paulus, viele andere haben es auch so gemacht in der ersten Gemeinde. Guck, was da steht. Das sind echt, und ich muss mich echt fragen, können wir das auch so sagen, so wie Paulus? In 1. Korinther 11,1 steht Folgendes. Nehmt mich zum Vorbild, so wie ich Christus zum Vorbild nehme. Frage, kannst du sagen zu einem, den du zu Jesus führen willst, hey, schau mich doch an, folge mir. Jesus können sie nicht sehen, mich und dich können sie sehen, oder? Folge mir, lebe so wie ich lebe. Und dann erklärst du ihm Jesus. Oder dann in 1. Korinther 4,16 steht, so bitte ich euch, nehmt mich zum Vorbild. Ganz klar ist Paulus hier. In Philippus 3,17 sagt er dann weiter, nehmt mich zum Vorbild, Geschwister, und lernt auch von denen, die unserem Beispiel folgen. Also schon wieder ein zweiter Schritt, oder? Da hat ein Kreis stattgefunden, eine Erweiterung. Die einen folgten Paulus, haben gelernt, sie gehen weiter und andere folgen ihnen. Und das ist der Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Sind wir bereit, diese Spur zu verlassen? Gottesdienst fixiert? Oder, verstehe mich nicht falsch, Gottesdienst brauchen wir. Sonntag, Gemeinschaft, haben, gemeinsam Gott anzubeten, zu wissen, wir sind zusammen, wir gehen nicht alleine, motiviert einander, versteht ihr? Eine motivierte Predigt zu haben, wo ich sage, wow, ja, das brauchen wir. Aber dann kommt der Alltag, das persönliche Leben. Und die Beauftragung Jesus und das Gehorsam, das ist ein Gehorsam drin, das wir ausführen müssen. Also, bitte versteh das aber nicht falsch. Es geht jetzt nicht darum, jemanden an mich oder an dich zu fesseln. Ja? Und ich will auch nicht genauso werden wie Josef. Das will Josef auch nicht. Oder die könnte andere Namen nehmen. Sondern Josef hat den Auftrag, mich fähig zu machen, Jesus nachzufolgen, mich fähig zu machen, andere zu Jesus zu führen. Stehen wir dir Gedanken, das ist der Auftrag von Jesus. Und jetzt wieder die Frage, wie fest laufen wir in unserem Gewohnheitstrott als Christen? Sind wir bereit, uns bewusst auf diesen Weg zu machen, ein, zwei oder drei Menschen im Umfeld zu finden, und sie nicht erstmal direkt in den Gottesdienst zu schicken, sondern nein, in ihr Leben zu investieren, an die Hand zu nehmen und dann, wenn sie so weit sind, zu sagen, hey, komm mit, da ist gemein, da gibt es Gemeinschaft der Christen, möchtest du dabei sein? Das ist der nächste Schritt. Ja. Also, ich weiß nicht, wo du bist. Ich möchte noch etwas genauer ausführen. In der Passage, die wir gerade gelesen haben, gibt es Verbindung. Etwas, wenn wir das tun und dann auch die Auswirkung daraus, die daraus resultiert. Lass mich das mal kurz sortieren. Ah ja, hier. So. Jesus sagte da ja, geht hin. Das hängt alles zusammen. Schau, er sagt, geht hin. Das heißt, den Auftrag auszuführen, zu tun. Hinzugehen heißt zu tun, zu meinem nächsten Kollegen, wo auch immer, hinzugehen. Und dann wird zweimal das Wort und benutzt, das ist ein Bindewort. Und. Und setzt etwas in ein Verhältnis, ja, in Beziehung zwischen Gehorsam und dem daraus resultierenden Segen. Wenn ich nicht hingehe, wird etwas auch nicht passieren können. Versteht ihr? Da ist eine Verbindung drin. Finale Worte Jesu. Was ich ihm zutraue, wird stattfinden. Wenn ich ihm nichts zutraue, findet nichts statt. Da ist ein Verbindungswort drin. Und. Ja, und. Im Glauben tun. Ja, Das aktiviert Gottes Beistand. Dann, und ich versichere euch, schon wieder und. Ich versichere euch. Glaube ich das? Dass Gott das auch wirklich versichert hat? Weil wenn ich nicht gehe, nicht tue, werde ich nie erfahren, ob das stimmt. Findet nicht statt. Ja? Und dann wird Folgendes einfach passieren. Gott hat es versichert. Jesus ist immer treu. Seine Zusagen sind immer da. Und wir werden wissen, wie wir das umsetzen sollen, jemanden zu jüngern. Jesus sprach ja auf dem Berg noch etwas anderes. Er gab ihnen den Auftrag, hey, geht nach Jerusalem und wartet, bis was passiert, bis der Heilige Geist kommt. Und dann waren sie auch wieder gehorsam. Eine ganze Menge zuerst und es wurden immer weniger nach 50 Tagen. 120 sind es geblieben. Der Geist Gottes fiel. Und er erinnerte diese Leute, die da waren, was Gott oder was Jesus dem beauftragt hat, wie sie es tun sollen, was er gemacht hat und wie er es gemacht hat. Und sie gingen los, getauft in dem Heiligen Geist. Und es funktionierte. Ganz erstaunlich. Auftrag hängt zusammen, ob wir gehorsam sind. Und dann wird alles andere einfach passieren. So einfach. Aber diesen Schritt aus dieser alten, eingefahrenen Furche, ja, rauszukommen, aus dem alten Gewohnheitstrott, so wie ich schon immer Christsein gelebt habe, so wie ich schon immer mit diesem Auftrag Jesu umgegangen bin, ah, ich lade den ein, irgendwie kriege ich ihn mit zur Kirche, Sonntagsgottesdienst, am besten erste Reihe, der Pastor richtet schon. Oder vielleicht ein gutes Gespräch. Jesus hat uns komplett in die Verantwortung mit reingenommen. Jesus hat gesagt, jetzt sollst du und ich das Vorbild sein, weil ich nicht mehr sichtbar bin, sagt, ne? Jesus ist nicht sichtbar, aber du und ich sind sichtbar. Ja, das ist unser Auftrag. Und es macht Spaß. Mehr oder weniger. Das muss man einfach antesten. Hey, ich Band, komm mal nach vorne. Ich liebe es, wenn wir etwas abschließen mit einem Lied. Keine Ahnung, wie herausgefordert du bist. Ich weiß auch nicht, wie du das lebst, wie du das umsetzt, das Gehorsamsein. Ja, meine Träume abgeben, meine Ziele loslassen, klar leben wie hier, ist doch logisch. Aber wer ist Priorität? Jesus? Ich in meinem Leben und meine Frau, wir haben es so erlebt, wenn wir die Priorität ändern, dann wird das, wovon wir träumen, verstärkt zurückkommen. Ganz erstaunlich. Wenn wir loslassen, dann kommt das so vermehrt zurück. Unglaublich. Aber es ist immer der erste Schritt, loslassen. Immer der erste Schritt, aus dieser alten Spur rauszugehen und sich auf das Neue einzulassen, sagen, Jesus, ich probiere das jetzt mal. Hey, und du Heiliger Geist in mir. Ich bin neugierig, sich darauf einzulassen. Kostet auch ein bisschen Mut. Loszulassen, nicht wissen, wie das Ergebnis ist. Ich will mit einer Passage enden. Und zwar in Matthäus Kapitel 9 geht es ja weiter. Nachdem Jesus diese zwei Blinden geheilt hatte, lief er durchs ganze Land. Das wird jetzt zusammenfassend erklärt oder erzählt. In Kapitel 9, Vers 35, 36 und 37. Und vielleicht fühlst du dich jetzt echt intensiv angesprochen und herausgefordert, darüber nachzudenken, wie setze ich das mutig um und bin gehorsam diesem finalen Auftrag, den Gott gegeben hat. So ein testamentarisches Ding, das ist ja wie ein Zusammenfassung eines ganzen Lebens wird weitergereicht, ja. Wenn ein großer Mann sein Testament wird eröffnet und alle sitzt da und dann, hey, du machst das weiter, du kriegst das, bam, bam. Das hat Auswirkung. Und auf dem Berg, auf dem Ölberg, die letzten Worte waren für mich, glaube ich, genauso schwerwiegend. Alles, was Jesus gelebt hat, hat er zusammenfassend in diesen paar Worten ausgesprochen gesagt, hey, ihr könnt das, wir können das. Und er hat ihnen vertraut, obwohl da Zweifler waren. Also, Jesus geht dann weiter und dann heißt es, Jesus zog durch die Städte und Dörfer der Umgebung, lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft von Reich Gottes und überall, wo er hinkam, heilte er Menschen von ihren Krankheiten und Leiden. Als er die vielen Menschen sah, hatte er tiefes Mitleid mit ihnen, denn sie hatten große Sorge und wussten nicht, wen sie um Hilfe bitten konnten. Sie waren wie Schafe ohne Hirten. Hey, kannst du dir vorstellen, dass du und ich diese Leute sind, die gefragt werden können, woher sie Hilfe kriegen? Ja, Jesus ging alleine, die Jünger gingen mit und haben gelernt. Jetzt sind hier und jetzt sind wir dran, genau, diese Menschen zu sein, die gefragt werden können und die Hilfe weitergeben sollen. Ja, sie waren wie Schafe ohne Hirten. Deshalb sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind nicht genügend Arbeiter da. Betet zum Herrn der Ernte und bittet ihn, mehr Arbeiter zu schicken, um die Ernte einzubringen. Ja, ist so einfach. Wir gehen los, stellen fest, können nicht alleine, brauchen Hilfe. Bete, lass uns in Gemeinschaft dafür beten. Aber wenn wir aktiv immer wieder unseren alten, das alte, verstehst du, die alten ausgelaufenen Pfade laufen und dann nicht rausgehen und uns nicht in Menschen investieren, nicht Jüngerschaft leben. Was heißt Jüngerschaft? Sich selbst in einen anderen Menschen zu reproduzieren, genau, das ist Jüngerschaft. Okay, lass uns noch aufstehen. Ja. Danke, Jesus, danke, Jesus. Jesus, danke, du hast uns so echt gut versorgt mit allem. Papa, du segnest uns übernatürlich, Gott, du durch Wunder. So, du kommst einfach dann, wenn wir dich nicht erwarten. Danke, Herr. Aber ich bitte dich, Herr, dass wir trotz allem nicht vergessen, sondern deinen Auftrag uns total bewusst machen. Aus dem tollen Leben heraus, das wir haben, dass wir bereit sind, auch ein Teilstück auszusteigen. Gehorsam sein und in Menschen investieren, Gott. Danke, Herr, dass du schon Menschen vorbereitet hast, die darauf warten, wo wir ihnen begegnen können und ihnen Hilfe sein können. Danke, Jesus. Wir vertrauen uns, dass du uns da hineinführst. Danke, Herr.